Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Was ich immer besonders traurig und auch gefährlich finde, ist, dass die Bibel so oft herangezogen wird, um sich selber als jemand Besserer darzustellen und vor allem alle anderen abzuwerten. Und ich denke, Bibel nährt nur dann, wenn sie im Kontext gelesen wird. Und der Kontext ist die Liebe Gottes zu den Menschen.
Ja, in der Fastenzeit gelten ja die Sonntage nicht als Fasttag. Mein heutiger Gast weiß das aber alles viel besser als ich. Ich danke für die Einladung in das österreichische katholische Bibelwerk bei Elisabeth Birnbaum.
Ja, herzlich willkommen. Ja, wir sind da im österreichischen katholischen Bibelwerk. Wir sind eine Einrichtung der österreichischen Bischofskonferenz und sind sehr schön situiert, nämlich im Nestroy-Geburtshaus. Ganz nah beim Graben, also wo wir dann ja auch in 5 Minuten gleich vor dem Stephansdom stehen. Und das Haus ist ein wirklich sehr netter, charmanter Bau mit den sogenannten Pavlatschen, also so Außenbalkone. Ne, Außenbalkone, Balkone sind immer außen, aber durchgängig begehbare Außenbalkone, so ist es vielleicht die Definition. Und von meinem Arbeitszimmer schaue ich direkt vis-à-vis auf eine Gedenktafel an Hebbel. Und Hebbel hat ja ein Drama zum Buch Judith geschrieben. Und Nestroy, in dessen Geburtshaus wir eben sind, hat zu diesem Hebbel-Drama eine Parodie geschrieben, auch zum Judith- und Holofernes-Thema. Insofern bin ich ganz biblisch eingebettet.
Da ziehe ich jetzt gleich eine Frage vor. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Sie eine besondere Beziehung zum Buch Judith haben. Sie haben diesem Teil aus dem Alten Testament sogar Ihre Dissertation gewidmet.
Genau.
Die Judith, die hat ja Mumm, nicht? Die führt die Männer ein bisschen vor.
Ja, nicht nur das. Also das Großartige ist, sie wird ja immer so gerne ein bisschen als männermordender Vamp so ein bisschen hingestellt. Das war sie ja eigentlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie ist ja als Witwe ganz zurückgezogen, hat sie gelebt, immer in Sastentracht und also in Trauertracht und hat sich quasi nur für dieses Unterfangen, nämlich ja, Israel zu retten, hat sie sich dann schön gemacht und hat quasi mit dem typisch männlichen, Entschuldigung, also biblisch gesehen natürlich nur, den typisch männlichen Begehrens- und Verhaltensmustern hat sie gespielt. Also sie ist da einfach schön hingekommen und der Holofernes hat im Grunde sich selbst was vorgemacht, indem er gedacht hat, er kann diese Frau einfach so vergewaltigen. Und das ist ja auch ganz lustig, weil der Holofernes, dieser große, mächtige Feldherr, der schon die ganze Welt erobert hat, und da kommt so eine Frau völlig unbewaffnet, kommt zu ihm und er ist so begierig, sie zu vergewaltigen, dass er alle seine Diener wegschickt, sie zum Essen am Abend einlädt und sich aus der Vorfreude auf die Vergewaltigung so betrinkt, dass er einschläft und auf sein Bett sinkt, wo praktischerweise das Schwert am Pfosten hängt. Also es hat fast was Ironisches, wie er sich da selbst ausliefert. Und Judith braucht quasi nur mehr zuschlagen, geht völlig unbehelligt mit dem Kopf im Sack wieder nach Hause. Und das gesamte große Heer, das eben, wie gesagt, schon die ganze Welt erobert hat, läuft kopflos davon, weil es den kopflosen Holofernes sieht. Und das ist eine wirklich sehr, eigentlich fast amüsante Erzählung, muss man sagen.
Ja, in der Kunst ist sie halt ein ganz großes Topos,
die schöne Frau, sie putzt sich ja heraus, also sie macht sich ja besonders hübsch für diesen besonderen Abend. Und in ihrem Gold und ihrem Make-up hat sie aber keine Scheu, sehr, sehr männlich zu agieren.
Ja, in diesem einen Fall sozusagen und eben auch nur, sie ist eigentlich der Inbegriff von Effizienz, weil sie tut an Gewalt nur das absolute Minimum. Wie gesagt, alle anderen, das ganze große Heer rennt und kommt bloß davon. Und in der Kunst ist es auch ganz spannend, weil die Bilder, die werden erst so im Laufe der Kunstgeschichte zu diesem Topos an eben männermordenden Weibern, eigentlich erst so Anfang des 20. Jahrhunderts, wo dann leider auch so ein bisschen was, ja, die fremde Frau, die jüdische Frau, die ungezähmte Frau so dazukommt. Also das frühere Bilder stellen viel mehr in den Fokus, da ist sie noch blond gelockt oft und dass die Gewalt ist eigentlich so im Hintergrund und noch früher ist sie einfach ein Inbegriff an Tugend, an Keuschheit oder an Mut. Also ganz interessant, wie sich da auch das Bild wandelt. Und dem bin ich damals ein bisschen nachgegangen, wie es gekommen ist, dass aus einer Heldin sozusagen so was Anrüchiges geworden ist.
Wir sind uns einig, sie ist eine faszinierende Frau. Ja. Und hier im österreichischen katholischen Bibelwerk empfehlen wir, die Geschichte auch einmal nachzulesen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Unbedingt.
Ich möchte ein bisschen das Setting beschreiben, weil wir sind ja eine Jause. Jetzt haben sie einen Schokoladenkuchen gebacken, den wir schon verputzt haben. Also ich habe ihn schon aufgegessen.
Einen gerne ein Stück haben.
Machen wir nachher dann gerne. Dazu gab es einen Kaffee, wir sind in Wien. Wie sind Sie auf den Schokokuchen gekommen?
Das hat jetzt gar nichts mit Bibel zu tun, sondern das ist einer der wenigen Kuchen, die ich selber erstens gut backe, aber vor allem, die mir auch schmecken, weil ich mag weder viel Creme noch viel sonstige Süße dazu. Und der hat sich dann irgendwann mal bewährt. Und das ist auch einer der Kuchen, den in meiner Familie alle mögen. Und das ist auch, kommt auch nicht so oft vor und deswegen mache ich den.
Und wir haben festgestellt, während wir noch vorher Fotos gemacht haben, dass der ideal ist, um ihn auch ins Büro mitzunehmen, wenn man eine kleine Feier hat, weil er lässt sich gut transportieren, man kann ihn schnell aufschneiden.
Genau, natürlich, und ja. Wobei ich sagen muss, ich habe eine sehr, sehr backfreudige und backkundige Sekretärin, die meistens das Backen für mich übernimmt.
Das macht nichts. Heute haben Sie gebacken. Vielen Dank dafür. Aber Sie sind ja nicht unerfahren, denn Sie servieren zumindest in einer Buchform ein ganzes Menü, 11 Gänge, zum gesunden Bibelverständnis unter dem Titel Die Bibel ist eine Forelle. Dieses Buch ist bei uns im Haus im Wiener Domverlag erschienen. Und da könnten wir jetzt aus dem Vollen schöpfen. Das fängt an mit einem Aperol Spritz, den kann man vielleicht ein bisschen später nach einer Jause trinken, bis zum Rosinenkuchen. Also da ist für jede Geschmacksrichtung etwas dabei. Neben aber diesem ausgezeichneten Menü geht es in Ihrem Buch darum, die Bibel besser zu verstehen. Und ein Satz ist mir ins Auge gesprungen. Sie geben so Tipps, wie man an die Bibel herangehen könnte. Und der ist jetzt ernsthafter, verwende die Bibel nicht als Waffe gegen andere. Können Sie das konkretisieren?
Ja, das habe ich am Beispiel des Semmelknödels versucht zu erklären. Was ich immer besonders traurig und auch nicht nur traurig, auch gefährlich finde, ist, dass die Bibel so oft herangezogen wird, um sich selber als jemand Besserer darzustellen und vor allem alle anderen abzuwerten. Und das kommt leider bei Nicht-Geschulten wie bei Geschulten, Nicht-Biblikerinnen und schon Biblikerinnen und bei Menschen ja, vieler Kulturen leider vor, wo Bibel, und das habe ich eben so ein bisschen versucht zu umschreiben, wenn ich gesagt habe, wie man diesen Semmelknödel auf seinem Teller sieht, neben dem Schweinsbraten, sollte eigentlich klar sein, dass das ein Lebensmittel, ein Nahrungsmittel ist und eben kein Fußball und keine Kanonenkugel. Und dass man eben, wenn man mit dem Knödel einfach andere bewirft oder versucht, ein Tor zu schießen und andere zu übertreffen, dann wird sie wird dieser Knödel einen selbst nicht nähren. Und ich denke, Bibel nährt nur dann, wenn sie im Kontext gelesen wird. Und der Kontext ist die Liebe Gottes zu den Menschen. Und wenn man nicht alle Texte, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht dazu herausfordern könnten, dass man Gott sei Dank, wir können endlich wieder in den Krieg gegen andere ziehen, in sich bergen. Also wenn man diesen großen Kontext, dass die Liebe Gottes zu den Menschen und der Auftrag der Nächstenliebe, wie sie auch Jesus zusammenfasst im beiden Gebote, die Liebe zu Gott, die Liebe zu diesem liebenden Gott und die Liebe zum Nächsten. Und das ist der Gesamtkontext. Und in diesem Kontext ist die Bibel ein Lebensmittel und eben nicht eine Waffe gegen andere.
Sie sind die erste Frau, die das Bibelwerk leitet. Ihre Vorgänger waren Priester. Und zwar der Gründer war Norbert Höslinger, ein Augustiner Chorherr. Ich glaube, er war der Onkel des jetzigen Propstes, Anton Höslinger. Und Wolfgang Schwarz, der war zuvor Rektor im Hospiz in Jerusalem. Seiner Nachfolger haben wir übrigens eine Folge nach Ihnen zum Palmsonntag. Markus Bunja kommt auch in die Sonntagsjause. Wir verraten aber noch nicht, was wir da essen. Aber Frau Dr. Birnbaum, warum wollten Sie das Bibelwerk leiten? Wie ist dazu gekommen?
Ich bin also mit Herz und Seele Biblikerin, aber ich habe immer ein bisschen Bedenken gehabt, ob ich Professorin an einer Uni werden möchte. Und deswegen, ich bin eigentlich sehr schnell im Bücherschreiben, aber meine Habil hat sich gezogen und ich habe sie zwar zu 7/8 fertig, aber ich habe sie nie ganz fertig gemacht, weil ich möchte gerne Bücher schreiben oder Vorträge halten oder was auch immer tun und die Leute verstehen mich. Also ich möchte Bibelbegeisterung vermitteln und mich nicht nur in Fußnoten ergehen müssen. Das ist jetzt natürlich vollkommen übertrieben. Ich liebe die Wissenschaft auch und ich freue mich immer, wenn ich da auch was mache. Aber im Grunde, ich glaube, dass es irgendwie auch meine Berufung ist, so an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und eben der Vermittlung zu stehen. Und dazu kommt, dass ich glaube, ich habe einfach sehr viele Interessen und Fähigkeiten vielleicht auch sogar. Also ich bin sehr kreativ und diese kreativen Wege, eben so wie dieses Menü, das ich da eben, das jetzt in Buchform eben da auch, die Bibel ist eine Forelle erschienen ist, auf dieses Menü, es macht mir einfach Spaß, auf neue, auf kreative Weise den Leuten über die Bibel, von der Bibel zu erzählen. Und das, da habe ich im Bibelwerk einfach einen wesentlich größeren Spielraum.
Sie sind hier im Haus ja auch zuständig für die Verbreitung der Bibeln und ich habe auch gelesen von der Schulbibeln. Jetzt erinnere ich mich so an irgendein Softcover, dickes Teil, das ich irgendwann in der Oberstufe bekommen habe. Ich glaube, ich habe es gar nicht mehr. Es wurde später durch ein anderes ersetzt. Ja. Wie macht man denn die Bibel den Leuten schmackhaft? Ich meine, vielleicht einmal optisch. Ja, also das war ein bisschen Schulbuch-like und war vielleicht nicht so ganz der Einstieg in das Buch der Bücher.
Ja, da haben wir uns, das war eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe. Also auch schon davor war es jetzt schon Hardcover soweit, aber ich habe mich bemüht, dass wir ein noch ansprechenderes Cover jetzt haben. Es ist, wir haben mit Icons gearbeitet. Jedes Buch hat ein Icon bekommen, wo dann auch vielleicht man Lust bekommt herauszufinden, was könnte denn hinter diesem Icon für ein Buch stecken. Wir haben einen neuen Anhang und eine neue Einleitung gemacht, wo wir versucht haben, möglichst kurz und überblicksmäßig auch mit sehr bisschen modern anmutenden Karten zu arbeiten, um einfach hier ein ansprechendes Buch zu machen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Auch die Seiten, also es war früher so ein bisschen ein graues, unansehnliches Papier. Das ist jetzt ein sehr schönes Papier eben und dieses bisschen peppige Cover. Ich, wir haben sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Also ich denke, das zeigt, bewährt sich auch. Und mir ist es eben auch wichtig, dass Schüler und Schülerinnen nicht von vornherein nur wegen den optischen Dingen davon abgehalten werden, sich mit dem Buch zu befassen.
Vielleicht dazu ein kleiner privater Exkurs. Ich habe, als meine Tochter 3 Jahre alt war, dann bei der Stube angerufen und gefragt, sagen Sie, welche Kinderbibel empfehlen Sie mir für ein Kindergartenkind? Das hat dann super geklappt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt mit den kleinen Kind und Schulkind, Volksschule. Meine Tochter liebte vor allem die kurzen Geschichten. Ja. Das hat super funktioniert. Also auch in Form von Pixi-Büchern gab es da einige. Und in der Kirche liegen ja, in vielen Kirchen eigentlich, liegen ja hinten Pixi-Bücher auf und die Geschichten sind kurz und einfach in einfacher Sprache gehalten mit gefälligen Figuren und Darstellungen.
Ja.
Und ich erinnere mich immer, sie hat am liebsten immer gehabt den David gegen Goliath. Das war halt cool. Das Kleine gewinnt.
Das ist übrigens ganz spannend, wenn man David gegen Goliath, das lieben Kinder, genau die gleiche Geschichte ist Judith und Holofernes, die findet sich in keiner Kinderbibel, weil da seine Frau einen Mann tötet, ja, ist genau das auch mit dem Schwert und so weiter. Es hat wahnsinnig viele Parallelen und es ist auch dieses ohnmächtig besiegt mächtig, aber weil es eben da noch diese ein bisschen erotische Komponente gibt, scheut man sich davor zurück. Und das ist eigentlich schade.
Also ich glaube, aber beim David hat man einfach wirklich ein Kind vor Augen und mit der Steinschleuder, dann kann man sich einfach sehr, sehr leicht identifizieren, ja, weil er auch so groß ist und wir Erwachsene sind ja auch groß und
ja, natürlich.
Der David ist einfach die ideale Projektionsfläche für alles, wofür man sich stark machen möchte. Und er stärkt doch die Kinder auch ganz gut.
Ja. Ich meine, er ist natürlich kein Kind mehr, aber das macht ja nichts, er ist klein und ja, völlig klar. Also, und Kinderbibeln sind generell. Also wenn sie gut gemacht sind, die prägen natürlich sehr und da geht es natürlich auch um das Optische und da haben Leute, die Kinderbibeln machen, eine wirklich große Verantwortung.
Sie selber haben aber auch 2 Bücher zur Bibel geschrieben, wieder bei uns im Domverlag. Und für mich sind das eine Art Einstiegsbücher, der Crashkurs Altes und Neues Testament. Was kann ich denn hier lernen? Unser Kollege Markus Langer, der auch heute bei uns fotografiert hat, nimmt immer Anleihe bei deutschen Kollegen, die sagen, da wollen wir uns jetzt einmal aufschlauen. Wie kann ich mich denn in Ihren Büchern aufschlauen über die Bibel?
Also in diesen Crashkursen, die sind ja aus einer Videoreihe entstanden, die ich während dem Lockdown in Corona gemacht habe, wo ich sozusagen an meinem Schreibtisch zu Hause gesessen bin und versucht habe, mit kleinen, auch optischen Mitteln zu zeigen, ja, einen Geschmack zu geben für die einzelnen biblischen Bücher. Also jedes biblische Buch wird einfach in Kürze nicht einfach nacherzählt, sondern ich versuche so einen grundlegenden roten Faden zu ziehen durch dieses Buch. Also ich habe selber ja natürlich dann auch so in viele Bibelkunden geschaut und meistens geht es dann, ja, wie ist das Buch aufgebaut und was auch immer, das ist zu trocken. Und ich wollte einfach, dass man, wenn man dieses Buch eben entweder im Video oder im Buch gelesen hat, wollte ich, dass die Leute einfach einen Grundgeschmack, einen Grundton von diesem Buch mitbekommen. Und dann an das erinnert man sich auch leichter. Also zu sehen, ah, das ist dieses, wo das und das. Oder, ah, das ist dieses angenehme Buch oder das ist dieses, ach, das ist ein bisschen kompliziertes Buch und ach. Und mit kleinen auch, ich habe einen ganz begnadeten Grafiker an meiner Seite gehabt, den David Kassel, der das auch mit sehr reduzierten Grafiken so einfach optisch so visualisieren kann, dass einem sofort klar wird, was ist der Grundgedanke dieses Buches und nicht so sehr die ganzen vielen Details, wenn man es Und das kann einem dann auch helfen, wenn man dann das Buch, das ja oft dann schon verworrener und komplexer ist, liest, dass man dann aber diesen Grundbogen nicht verliert beim Lesen.
Der David Kassel hat Ihnen noch einmal geholfen, und zwar unserem neuen Ostermagazin.
Ja.
Da sind Sie ins Neue Testament gegangen, und der David Kassel macht die Grafik für diese Seiten. Und zwar waren Sie auf dem Kalvarienberg.
Genau, und zwar nicht auf irgendeinem, sondern auf einem ganz besonders schönen in Maria Lanzendorf. Das ist im Bezirk Schwechat. Und das ist ein sehr, ja, sehr auffälliger und sehr, sehr spannender Kalvarienberg. Also weil er verschiedene Zugangsweisen zugleich bietet quasi. Also Kalvarienberg, eben wo man quasi den Kreuzweg Jesu nachgeht, natürlich mit den Kreuzwegstationen, und natürlich geht es auf einen Berg hinauf, weil das ja quasi oben, wo die Darstellung der Kreuzigung auch in Skulptur gehauen ist, da ist ja quasi die Kreuzigung auch optisch sozusagen quasi nachgebildet, indem es auf einem Berg ist. Aber neben diesen Stationen gibt es dann eben noch so Nischen, Höhlen, in die man dann durch ein Glasfenster hineinschauen kann auf dem Weg, und die dann quasi so Meditationsorte sind, wo man auch beten kann, also die dazu einladen, wo so mit Holzfiguren die einzelnen ein paar Szenen schon vom Vorfeld von dem Kreuzweg dargestellt werden, so wie das Gebet am Ölberg und so weiter. Und also diese Ungleichzeitigkeit, dass man ist eigentlich von den Stationen, ist man schon, ich weiß nicht, beim Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz, und gleichzeitig sieht man in diese Höhle hinein, wo noch das Gebet am Ölberg vor der Verhaftung noch zu sehen ist. Und dadurch kann man sozusagen das Gesamte besser meditieren. Das hat mir so gut gefallen. Und das natürlich, was beim Kreuzweg auf einem Kalvarienberg immer so schön ist, ist, dass man muss selber dann hinaufsteigen, man muss selber in den Weg gehen, man muss selber sich sozusagen vor dieses Kreuz positionieren. Und gerade auf diesem Kalvarienberg da in Maria Lanzendorf habe ich so schön gefunden, dass man von dort einen wirklich herrlichen Ausblick hat. Also, dass man sozusagen theologisch gesprochen, würde ich das so dann sehen, von diesem Berg mit dem Blick auf das Kreuz hat man einen völlig neuen Blick auf die ganze Welt. Und das war für mich so ein schöner Gedanke, der mich da oben befallen hat.
Wie finden Sie das als Bibelwissenschaftlerin, dass man sich den Kalvarienberg nachbaut? Sie waren ja, darf ich Ihnen das unterstellen, schon in Jerusalem, ja. an der historischen Stätte. Und das ist ja halt kein Einzelfall, es gibt ja viele Kalvarienberge.
Ja, also erstens einmal ist ja im Land selber, ist das ja auch schon einmal, man hat dort was hingebaut, historisch war ja dort keine Grabeskapelle und auf Golgatha und so weiter. Also man hat ja dort schon etwas neu geschaffen, indem man da Gebäude hingestellt hat. Ja. Und diese Sehnsucht, sich ein Stück von diesem heiligen Land nach Hause zu holen, das kann ich schon nachvollziehen. Es ist natürlich genauso, wie man eben dort, dort gibt es eben den Berg der Seligpreisungen und jedes einzelne, alles, was Jesus getan hat, hat dort irgendwie einen Ort. Und das ist etwas einerseits sehr Schönes. Ich glaube, Menschen brauchen oft irgendeinen Anknüpfungspunkt an den Ort. Ja, obwohl natürlich, ob die Seligpreisungen da wirklich da oben und so weiter, das ist ja alles reine Spekulation. Also ich sehe darin eigentlich nichts Verwerfliches, überhaupt nicht. Solange man eben nicht an diese Manifestation, an diesem Materiellwerden von etwas, solange man da nicht hängen bleibt und stecken bleibt. Also wenn man verwechselt, was ist quasi ein Erinnerungsort, wo man an etwas denken kann und mit das ist historisch genauso passiert oder jetzt weiß ich, wie es ausgeschaut hat. Ja. Solange eben das ganz dezidiert ein Erinnerungssymbol ist und nicht Selbstzweck wird, denke ich, kann das was sehr spirituell Bereicherndes sein.
Kommen wir zurück nach Wien, in die, ja, in einen ganz profanen, profanen Bereich. Wir haben im Podcast eine Rubrik, die heißt Nachgefragt. Da bitte ich Sie einfach um kurze Antworten, damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Film oder Serie?
Film oder Serie? Die 10 Gebote.
Online oder Print?
Print.
Wasser oder Wein?
Wein.
Auto oder Öffis?
Öffis.
Aufzug oder Stiege?
Meistens Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Nockerl.
Hund oder Katze?
Katze.
Mein letzter Urlaub war?
In Athen.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Latein.
Ich lese gerade?
Die Bibel.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Die heilige Elisabeth.
Ihre Namenspatronin.
Und der heilige Hieronymus nicht zu vergessen.
Teamplayer oder alleine?
Oft alleine, aber mit Teambeteiligung.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Lachkabinett.
Das mache ich für die Umwelt.
Ich versuche so gut wie meistens mit den Öffis zu fahren. Ich trenne Müll. Ich versuche in vielen Hinsichten auf Nachhaltigkeit zu schauen, beim Einkaufen, regional zu kaufen.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für eine spannende Kirche, wo biblische Heilige drinnen sind.
Fällt Ihnen eine ein?
Also ich fahre bis Palermo, um dort die wunderbaren Mosaike von Monreal zu schauen, anzusehen.
Eine unbedingte Empfehlung, war ich auch schon zweimal. Das will ich Jesus fragen.
Wann kommst du wieder?
Wir kommen jetzt in den Bereich, wo wir auch ein bisschen mehr von Ihnen verraten. Und Sie haben uns ein Geheimnis mitgebracht, das wir nach einer Werbeeinschaltung verraten wollen.
Werbung.
Halleluja! Der Tod ist nicht das Ende. Wir feiern das Leben mit unserem neuen Ostermagazin. Pilgern Sie durch Jerusalem, bauen Sie eine klappernde Ratsche und trinken Sie mit uns ein Osterbock. Feiern Sie mit und bestellen Sie Ihr kostenfreies Exemplar per E-Mail an abo@dersonntag.at.
Frau Dr. Birnbaum, wir kommen jetzt in einen doch den privateren Bereich oder auch einen Teil aus Ihrem Leben, mit dem Sie aktuell zu tun haben, aber nicht unbedingt hauptberuflich. Und Sie haben uns da ein kleines Geheimnis mitgebracht.
Ja, ich stamme ja aus einer Musikerfamilie. Mein Vater, auch mein Onkel, waren Philharmoniker und noch, ich weiß nicht, das zieht sich bis ins 16. Jahrhundert zurück, wie auch immer. Und mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, war ein humoristischer Gedichteband über Orchestermitglieder. Es hat geheißen: O Herr, ich bin Bratschist, was Sie über Orchestermusiker besser nicht wissen sollten. Und ist natürlich meinem Vater und meinem Onkel gewidmet, aber was sehr wenige vielleicht wissen, dieses Buch hat es bis in die Seitenblinke geschafft, weil es war die Herrenspende des Philharmonikerballs im Jahre 2002. Und da hat man dann einzelne Herren, Stadträte, Musiker, Promis gebeten, etwas aus diesem Buch vorzulesen. Und das kam dann in den Seitenblicken. Das war sehr lustig.
Und was sollte man jetzt nicht über Bratschisten wissen?
O Herr, ich bin Bratschist. Das ist ein Gedicht. Der Titel stammt eigentlich aus einem berühmten Witz, einem berühmten Bratschistenwitz, den werde ich jetzt nicht erzählen. Aber es gibt unglaublich viele Bratschenwitze.
Ich kenne auch einen, aber ich verrate ihn auch nicht. Den kenne ich vom Techniker von Radio Klassik, Stefan Stumm.
Ah ja, vielleicht ist es der gleiche. Also jedenfalls unendlich viele Witze über Patschisten. Und ich habe eben auf das hinauf das Nachtgebet des Patschisten damals geschrieben. O Herr, ich bin Patschist. O Herr, ich bin Patschist. Du weißt ja gar nicht, wie das ist. Mein Instrument ist wichtig, doch keiner schätzt es richtig. O Herr, ich bin Bratschist. Natürlich dürfen Geigen ihr Können öfter zeigen. Sie spielen in hohen Lagen und schneller meist als wir. Dazu ist nichts zu sagen, nur wer kann was dafür? Ich hab doch meine Noten. Und es ist streng verboten, noch mehr zu spielen als das. Ich wüsste doch gar nicht was. O Herr, ich bin Bratschist. Jedoch die Komponisten bevorzugen Cellisten, die kriegen alle schönen und edlen Kantilenen, wie ungerecht es ist. O Herr, ich bin Patschist. Bei uns sind Soli selten. Darf man uns darum schelten, wenn unser Eins erschrickt, sobald er Eins erblickt? Doch es ist eine bindre Verleumdung, bös und roh, dass jeder Ton dann zittre, als stünd da Tremolo. Du weißt, dass es nicht jeder ist. O Herr, ich bin Patschist. Doch Herr, was mich am meisten quält, es ist ja fast schon Pflicht, dass Bratschenwitze man erzählt, und ich versteh sie nicht. Ich hab Humor, das weißt du ja, doch meistens steh ich ratlos da, wenn alle um mich vor Vergnügen auf Schenkel klopfen, sich verbiegen und kreischen, selten so gelacht. Was hab ich da schon durchgemacht? Und doch, ich lieb mein Instrument. Schon weil ich gar nichts anderes könnt. Ich bitte dich nur als frommer Christ, dass du barmherzig mit mir bist. Denn Herr, ich bin Bratschist.
Der Witz ist in der ähnlichen Richtung. Der Bratschist steigt immer auf und kommt immer in ein berühmteres und prominenteres Orchester. Und am Ende sagt er noch einmal zum lieben Gott, darf ich noch einmal einen Karrieresprung machen? Und dann kommt er wieder ins unterste Orchester als erste Geige.
Ja, genau.
Was hat denn Ihr Vater gesagt zu dem Gedicht?
Also mein Vater ist Cellist, dem habe ich das Cello gewidmet. Mein Onkel ist Bratschist und er hat sich Tränen gelacht. Also das ist ganz lustig. Ich habe in der Familie drei Bratschisten. Zwei davon lieben Bratschenwitze, erzählen sie selber weiter, und einer mag sie eher weniger.
Ja, wenn man es immer hört, ist dann vielleicht auch nicht mehr so lustig, aber wir haben ja jetzt da nur einen kleinen Sidestep gemacht.
Ja.
Was aber sehr spannend ist, nicht nur Ihre Familienmitglieder sind Musiker, sondern Sie selbst haben ja auch eine musikalische Ausbildung. Sie sind Sängerin.
Ganz genau. Ich wollte, seit ich denken kann, wollte ich eine große Primadonna werden, eine zweite Editha Kubowa, und hatte auch die Stimmlage. Ich war wirklich hoher Koloratursopran. Und habe dann dementsprechend dann auch meine Ausbildung gemacht und habe einerseits Operette und Musical studiert, auf der anderen Seite aber auch Lied und Oratorium. Also ich wollte mich auch da noch nicht festlegen und habe unter anderem bei Walter Berry studiert. Gerade auch die Bühne und das Singen und das Schauspielen, das hat mir natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, aber Sie haben ja nicht aufgehört zu singen. Sie sind hier nicht nur Direktorin hier im Bibelwerk, sondern Sie schreiben Bücher, das haben wir alles schon besprochen. Sie haben aber noch Zeit, Kabarettprogramme zu schreiben.
Ja, ich habe gedacht, warum soll ich nicht meine diversen Leben quasi zusammendenken und die Bibel auch in dieser Form vermitteln? Und ich war in unserer großen musikalischen Familie, war ich eben immer die zuständig war bei Anlässen, dass ich dann auf ein Lied einen Text gemacht habe, auf das Ereignis, und das war meistens humorvoll. Und da habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich auch biblisch machen. Also dass ich eigentlich sehr ernsthafte Inhalte, zum Beispiel auch, wie man die Bibel richtig versteht oder eben nicht richtig versteht, dass ich das in eine humorvolle Form bringe, zum Beispiel eben die Anleitung zur biblischen Inkompetenz, ein Kabarettprogramm, das ich dann bei einer großen Pastoraltagung mit fast 400 Leuten auch vor Bischöfen und pastoralen Angestellten und so weiter vorgestellt habe. Und dazu eben natürlich mit Musik, die ich dann entweder neu texte oder überhaupt die Musik auch selber neu schreibe, die diese Inhalte auf humorvolle Weise weitergebe, weil ich das ja, das Gefühl gehabt habe, dass man merkt sich oft leichter, wenn man drüber lachen kann.
Haben Sie schon Probleme gehabt wegen Ihrer Programme?
Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, wenn jemand Humor gar nicht mit Bibel in Verbindung bringen möchte, dann kommt er wahrscheinlich nicht zu so einem Programm. Aber die Leute, die da waren, waren eigentlich immer sehr, sehr begeistert, weil sie merken, hoffe ich und denke ich auch, dass ich mache mich nicht über die Bibel lustig, ganz im Gegenteil. Ich nehme die Bibel sehr ernst und ich mache mich maximal über Leute lustig, die eben mit Bibel dezidiert ja, schlecht umgehen. Aber eigentlich ist es ein, wir lachen gemeinsam und es ist kein bösartiges Lachen. Also das war mir immer wichtig, dass ich bei das Humor nicht eben auch wieder als Waffe gegen andere verwendet wird.
Genau. Sie schreiben ja eben auch gerne Gstanzeln. Da ist ja oft auch der Spott mit dabei. Also einer der Meister hat ja hier in diesem Haus hier gelebt, der Nestreu. Das ist, passt ja auch sehr gut, dass Sie selber dichten und auch Gstanzeln dichten können beim großen im Haus, wo der große Meister der Gstanzeln Johann Nestreu geboren wurde, der ja schon noch Probleme hatte, ob seiner Spitzenfeder und seiner Spitzenzunge.
Also bei ihm war das natürlich was anderes und das waren auch oft sehr politisch gemünzte Sachen. Und das sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe, sondern ich möchte einfach mit Musik und mit ein bisschen einem Augenzwinkern auf biblische Inhalte oder auch auf das biblische Verständnis eingehen. Und also bis jetzt hatte ich eigentlich immer sehr, sehr positive Rückmeldungen und ich freue mich auch besonders eben, dass auch Leute, die sich mit Bibel sehr gut auskennen, dass die das noch einmal dann auch sehr, sehr lustig finden. Also da muss ich dann eher aufpassen, dass auch Leute das gut verstehen können, die jetzt die biblischen Texte noch nicht gut kennen. Da versuche ich dann auch Programme zu machen. Ich habe ein Programm gemacht in 60 Minuten durch die Bibel, wo ich versuche eben auch hier wieder möglichst einen Geschmack von biblischen Inhalten weiterzugeben.
Ja, Ihre Expertise ist da ja auch sehr gut, weil man muss etwas sehr gut kennen, um dann auch darüber sprechen zu können oder auch schreiben zu können. Apropos, haben Sie ein neues Buch in Planung? Arbeiten Sie schon wieder an einem neuen Programm oder an einem neuen Werk?
Ja, tatsächlich. Gleich zwei Bücher sind gerade im Entstehen. Also eins wieder mit dem Domverlag, aber ich möchte eigentlich, weiß nicht, ob ich da schon vorweg plaudern kann, aber es hat etwas mit biblischen Personen zu tun und ein anderes, das auch eher basal schauen möchte, ja, wie man einfach die Bibel aufschlagt und was man da als erstes beachten muss. Also ich versuche möglichst Leuten den Einstieg zu erleichtern. Lesen müssen Sie dann selber.
Ja, dann danke ich für die Gastfreundschaft und auch für das Rezept für den Schokoladekuchen. Jetzt noch dazu die Hinweise, das Rezept zufolge und Fotos von unserer Aufnahme, die gibt es in den Shownotes und auf unserer Website dersonntag.at/podcast. Nützen Sie die Zeit zum Besuch eines Kalvarienbergs oder eines Kreuzwegs. Und wir verweisen auch auf die Bücher von Elisabeth Birnbaum bei uns im Domverlag. Ich finde, sie sind auch ein sehr nettes Geschenk zu Ostern oder zu bevorstehenden Firmungen. Passen sie sehr gut. Die Forelle ist außerdem ein ausgezeichnetes Mitbringsel oder sie kochen ein ganzes Ostermenü nach. Die 11 Gänge sind vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber man kann sie ein bisschen aufteilen. Sie haben gesagt, Sie haben es auch nicht auf einmal alles aufgegessen.
Nein, das wäre zu viel gewesen.
Ja. Genießen Sie den Sonntag und riskieren Sie einen Blick in die Bibel oder besuchen Sie das Bibelwerk. Es könnte sich auszahlen.
Ja, vielen Dank fürs Kommen und ja, auf ein Wiedersehen.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.